geht gleich wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor den Mikros.
Wir haben jetzt Pandemie, die Kultur stirbt aus. Und auch Jan und Olli setzen sich ne Maske auf.
Wir sind jetzt arbeitslos, alles wird dicht gemacht. Machen das Beste draus, jetzt wird angepackt. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Fest und flauschig geht gleich wieder los.
Oh, wow. Rock.
Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. Rock'n'Roll.
Rock'n'Roll Intro hier bei Fest und Flauschig. Es ist mal wieder Sonntag.
Es ist mal wieder Sonntag.
Und das sind Matzen, die uns ein perfektes, kleines, geiles Rock-Intro gebastelt haben. Vielen lieben Dank. Wie geil ist das denn bitte?
Unglaublich. Vielen Dank, Matzen, und herzlich willkommen an diesem wunderschönen Sonntag. Es ist ein Traumsonntag, der 1. November 2020.
Ist es schon soweit? Mir kann es ja gar nicht schnell genug gehen mit diesem Jahr, ja. Jan. Das kann ich gleich mal direkt sagen.
Ich weiß nicht, ob das nächste jetzt so signifikant viel besser wird. Wir können das direkt mal Offenlegung vor Beginn der Sendung sagen. Zwei Dinge. Erstens, es ist heute Donnerstag, es ist spät am Abend und Olli und ich sind beide besoffen.
Wir haben, also ich sag's gleich, wir wollen mit offenen Karten spielen. Ich habe heute Mittag schon den ersten Whisky getrunken. Das ist gar nicht mal so gut für unser Image, weil ich habe ein paar negative Kritiken bekommen, weil ich gesagt habe, ich will mir ein kleines Alkoholproblem anzüchten. Viele denken das ja seit Jahren bei mir eh, aber das will ich natürlich nicht. Und Alkoholkrankheit ist keine tolle Krankheit. Das mal ganz kurz vorneweg. Aber ich hab's im Griff, Leute. Ich hab's wirklich im Griff, weil ich habe ganz oft auch gar keinen Alkohol da, aber ich habe gerade noch in so einer Kiste so eine kleine Flasche Whisky entdeckt und heute war der richtige Zeit. Und was hast du da in deiner Hand hier?
Ich trinke mich jetzt durch das komplette Rheinland durch. Ich werde jetzt die Kölschkultur und die Altkultur im Rheinland mir so richtig zu Gemüte führen. Ich habe 40 Jahre lang die Finger davon gelassen. Ich weiß auch warum. Ich bin einfach anfällig. Und ich finde es lustig, dass wirklich alle zwei Straßen in Köln und in Düsseldorf eine neue Brauerei steht, wo die ganz tolle neue Biere machen. Und ich bin jetzt heute bei Gaffel. Letzte Woche Mühlenkölsch. Gaffel, ich mache auch noch.
Ja, aber Gaffel ist doch eine alte legendäre Marke, oder? Das ist jetzt nichts Neues.
Ist eine absolute Legende. Also ist auf jeden Fall, perlt das ganz schön. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, weil wir hatten heute einen sehr anstrengenden Produktionstag. Seit gestern sind Lockdown-Light-Sachen angekündigt, die, wenn ihr die Sendung hört, morgen beginnen. Und ich kann dir nur eins sagen. Wenn man das macht, Lockdown Light. Ich will jetzt wirklich mich nicht beschweren, weil ich habe das große Glück, dass die Sendung wohl stattfinden kann nächste Woche Freitag. Aber wir mussten alles umschmeißen. Den ganzen Tag haben wir heute alles umgeschmissen. Wir haben eigentlich geplant nächste Woche ein Orchester, große Musikauftritte. Kannst du knicken? Darf man nicht mehr?
Es wird heute bestimmt eine ganz besondere Sendung, Jan. Mhm. Es sind gerade schwierige Zeiten, die auf uns zukommen. Ich weiß nicht, wie du damit umgehen wirst. Ich weiß es auch selber noch nicht. Alkohol ist keine Lösung. Ich fliehe die letzten Tage und auch schon die letzten Wochen eigentlich immer wieder in Bücher, in Filme, in Musik. Und versuch, so viel es geht, mich nicht damit auseinanderzusetzen. Vielleicht ist es auch ein bisschen feige. Ich muss jetzt auch irgendwie, ich meine, wir haben hier alles schon besprochen in der Sendung in den letzten Monaten. Was will man jetzt Starkes irgendwie sagen, außer vielleicht ein bisschen gute Laune zu verbreiten? Das ist jedenfalls das, was ich mir auf die Fahne geschrieben habe.
Das ist das Einzige,
ein guter Entertainer zu sein.
Ja, das ist das Einzige, was man machen kann. Also das Orchester zu sein auf der sinkenden Titanic. Die Musiker auf der Titanic. Stolz bis zum Schluss gespielt, aber trotzdem tot.
Trotzdem tot am Ende. Ich habe mir richtige Scheiße gekauft. Ich habe mir bei Slush Puppy, kann ich gleich mal am Anfang erzählen, habe ich gesehen im Internet, ein Slush Puppy Becher, da ist irgendeine Flüssigkeit innerhalb des Bechers drin. Mhm. Und wenn man den friert, soll man da einfach, ich habe einen Sirup, einen Slush Puppy Sirup, das ist dieses alte legendäre Getränk aus den 80er Jahren, und dann soll das gefrieren. Es passiert hier gar nichts. Ich habe hier so eine alte Sapsche im Becher. Kauft euch nicht so eine Scheiße wie ich. Ich bin ab und zu ein einsamer alter Mann, dann geht er auf irgendwelche Seiten im Internet, bestellt sich Sachen, die kommen hier an und machen mich auch nicht glücklich. Wirklich, Kapitalismus ist keine Lösung mehr. Das will ich auch mal ganz kurz sagen heute. Ich spreche heute mit einem sehr freien Herzen. Das liegt wahrscheinlich am Alkohol. Also ich habe mir richtige Siehst du den Becher, Jan?
Ja, ich sehe, das sieht super aus. Das ist dieses Zeugs, was in diesen komischen Automaten sich immer im Kiosk dreht, Tage, Wochen, Monate, Jahre lang, ne?
Und Slush Puppy hatte ganz viele geile Sorten. Es gab Kirsche, es gab süßer Apfel, Erdbeer, Himbeer. Und früher irgendwie, das war das Größte für mich. Nostalgische Erinnerung, auch ein bisschen in der Vergangenheit. Also ich, das mögen ja viele junge Leute nicht, wenn man von früher erzählt, weil da denkt man immer so, ah, der erzählt jetzt von seiner Jugend. Aber das ist das Dilemma. Erste philosophisches Thema des Tages. Wenn du jung bist, willst du nichts von älteren Leuten hören darüber, wie es früher mal war. Wenn du aber selber langsam so älter wirst, so Mitte 30 bis 40, dann willst du von alten Leuten die Sachen vom Früher hören, dann haben aber die keinen Bock mehr, dir das zu erzählen, weil sie zu alt dafür sind. Und der Zeitpunkt wird meistens verpasst, wenn dir Leute irgendwas von früher erzählen können, weil du entweder a, ignorant bist und zweitens dann später erst diese große emotionale Geste kommt, wo du, ich würde so gerne mit alten Leuten reden, dann haben aber die keinen Bock mehr auf dich, weil dann sind die zu alt.
Das ist ja, echt, das und ist bei einem selber ist es ja so, man ist jung, aggressiv, man will was von der Welt, man hat nur absolut keine Ahnung. Und wenn man dann auf einmal Ahnung hat, also auf einmal den Durchblick hat, wie alles funktioniert, dann bist du zu alt, dann bist du zu schlapp, dann wollen die Hormone nicht mehr, dann hast du 30.000 Darlehen am Laufen, 80 Kinder, die du versorgen musst, da hast du gar nicht mehr die Energie, die Revolution zu machen, die du mit 21 noch geplant hast. Das ist das große Problem.
Es ist ein großes Dilemma mit dem Älterwerden. Das kann ich aus Erfahrung gerade sagen. Es ist nun mal so, dass man auf einmal sich erkennt und sieht, oh fuck, Alter, ich bin in 3 Jahren 50. Hey Jan, ich bin in 3 Jahren 50 Jahre.
Ah, du wirkst auf mich immer noch wie 15, Olli.
Ja, das liegt daran, dass ich halt, wie viele früher gesagt haben, die mich gesehen haben auf der Bühne, auf der ersten Tour, kam oft so ein Blick, netter Junge, schade, dass er zurückgeblieben ist. Und dieses Gefühl und dieses Image habe ich mir beibehalten. Wir haben heute eine kleine kunterbunte Sendung für euch. Wir möchten euch ein bisschen entführen aus dieser Welt, also ich jedenfalls. Ich weiß nicht, du bist ja immer noch, nächste Woche geht deine Sendung,
ja,
du bist
ja irgendwie mittendrin.
Du musst dich wahrscheinlich viel mit den öffentlichen Medien gerade auseinandersetzen,
ja, oder? Es geht so, also die ganze Promophase, Interviews sind alle schon gegeben und so. Ich muss dir aber ehrlich sagen, die letzten Tage waren so ein bisschen hier. Also es ist tatsächlich, am Dienstag hat sich das ja schon angekündigt, dass es wieder ein bisschen dunkler wird morgen, ab Montag. Und tatsächlich gestern war es dann soweit. Die Kanzlerin trat vor die Mikrofone und es gab wieder eine dieser Pressekonferenzen und steht eine zweite Einschränkungswelle bevor, weil eine zweite Welle am Laufen ist von diesem verkackten Scheiß-Virus, wo wir noch vor einem Jahr, weißt du noch, Halloween vor einem Jahr hatten wir nichts anderes zu tun, als Kinder von der Tür wegzutreten und den kleinen Blagen Backpfeifen zu geben, weil das eine Scheiß-Tradition ist, die in den letzten 10 Jahren aus Amerika hierher geschwappt ist und das niemand gemacht hat, bevor das irgendwie das Fernsehen hierher gebracht hat. Und in diesem Jahr gibt's nicht mehr Halloween und man würde sich wünschen, dass einer klingelt, den man dann hauen kann.
Genau, oder dass die Kinder ein paar Stunden mal aus dem Haus sind.
Ja, aber es klingelt dieses Jahr niemand. Es wird niemand rumgehen. Es sei denn, die sehr unvernünftigen Kinder. Und ganz ehrlich, wenn am Sonntag irgendwelche Leute rumlaufen in Halloween. Wann ist denn Halloween? Sonntag oder Samstag?
Samstag.
Ach so, wenn am Samstag irgendwelche Halloween. Wenn am Samstag irgendwelche Halloween-Kinder rumlaufen, dann sind das nämlich die von den Eltern, die, wo die nicht dran glauben an die Pandemie und sowas. Oder die dann sagen, am letzten Wochenende, jetzt machen wir mal schön Halloween-Party, bevor am Montag dann wieder alle wieder sich zu Hause einschließen müssen. Nee, Alter, jetzt muss man das alles machen. Jetzt, also wenn ich das richtig verstanden habe. Auf jeden Fall ist bei uns in der Firma, ist riesen Trara, weil wir jetzt schon die Sendung komplett umschmeißen müssen. Es ist alles komplett anders. Nichts ist mehr wie vorher. Also inhaltlich bleibt alles gleich. Wir haben eine Riesennummer. Es gibt eine Riesennummer.
Aber sag mal, aber ohne Publikum, ja?
Das will ich alles nicht, ich will das jetzt hier nicht in der Sendung entblättern. Wir haben nur ein 16-köpfiges Orchester, das Rundfunk-Tanzorchester. Das verwandelt sich jetzt aber wahrscheinlich zum Rundfunk-Distanzorchester, weil mal ganz ehrlich, ab morgen keine Theaterpremieren mehr, keine Opern mehr, keine Kinobesuche mehr, keine Konzerte mehr, gar nichts mehr, einen ganzen Monat mindestens. Sag ich mal, da kannst
es
du nicht,
ist alles so scheiße.
Kannst du nicht sagen, hier guck mal, wir vom ZDF, wir haben ein Orchester, hier guck mal, wir fiedeln hier auf unserer Bratsche rum, uns geht's gut, das geht nicht. Und außerdem ist das sowohl nach innen totales Risiko, ohne Scheiß, gestern, kann ich vielleicht, ich weiß nicht, ob ich das jetzt erzählen kann, aber ist egal, ich habe 2, 3 Gaffel drin. Pass auf, gestern Folgendes passiert, wir wollten eine Sache drehen für die Sendung für nächste Woche und wir haben wirklich ein sehr strenges, zum Glück verantwortungsvolles Corona-Regime. Und ich habe das vor ein paar Wochen schon gesagt, die Einschläge kommen näher und sie kommen tatsächlich näher. Gestern ist nämlich Folgendes passiert, wir haben einen Dreh organisiert und eigentlich haben wir gesagt, wir drehen nur, wenn alle ein negatives Testergebnis haben. Bevor wir nicht alle und dann ist Folgendes passiert. Die Testergebnisse trudeln nicht ein. Das merkt man jetzt die letzten Wochen. Die Labore sind überlastet. Es dauert immer länger, bis die Testergebnisse kommen. Und wir bezahlen ja dann extra dafür und geben da Geld für aus, damit alle Mitarbeiter sicher sind. Und wenn wir uns schon versammeln, dass dann schön safe ist. Die Kapazitäten sind aber ausgelastet. Die Labore brauchen länger. Das heißt, es dauerte. Und wir haben gesagt, wir fangen nicht an zu drehen, bis nicht alle Testergebnisse da waren. Und nacheinander kamen sie alle rein. Negativ, negativ, negativ. Um 14:20 Uhr stand schon im Büro und war kurz davor,
kam die Maske. Kam einer und der war positiv, nee, ne?
Meiner war auch negativ, weil ich ein negativer Typ bin, sowieso. Da hat das Coronavirus keine Chance. So, und dann wirklich 10 Minuten, bevor ich mir in die Maske setze, ein positiver Test, und zwar der Regisseur.
Oh no.
Leck mich am Arsch. Und kannst du,
der alte Hurenbock, wieder die ganze Zeit im Pascha gewesen jetzt, oder?
Nee, das Ding ist, du weißt einfach nicht, woher du's hast. Alle Leute, weil die Einschläge immer näher kommen, ich habe schon ein paar Leute mitbekommen, die das hatten. Erstmal, keine geile Krankheit. Alle liegen megamäßig flach. Es hat zum Glück noch keinen aus meinem Umfeld so richtig ernst erwischt. Also ernst im Sinne von Krankenhaus, aber schon so eine Woche echt hart. Und keiner weiß genau, woher es hat. Niemand weiß, woher er das hat. Niemand. Und es gibt sogar Fälle gewesen, wo einer das hatte und die Familie in derselben Wohnung lebte, Kinder und alles, haben es nicht bekommen, obwohl die in derselben Wohnung lebten.
Es ist eine komplett absurde Scheiße nämlich, und man kann es nicht genau definieren. Und ich glaube, das ist auch das größte Dilemma für alle Virologen, und es ist mir ernsthaft, und für alle Leute, die einem das erklären wollen, die es den Corona-Leugnern erklären wollen. Keine Ahnung, wie das gehen soll, weil es ist nun mal nicht richtig zu greifen. Aber ich kenne auch einige Leute, die hat es richtig schwer umgehauen. Und deswegen sitze ich jetzt hier auch zu Hause. Ich habe gerade für 300 Euro Essen eingekauft für die nächsten 2 Wochen.
300 Euro für Essen? Was hast du denn gekauft, Alter? Filet-Olli oder was?
Nix. Ich esse doch sehr wenig Fleisch. Ist ein bisschen übertrieben gewesen. Auch 100 Euro sind Rotwein gewesen davon. Das muss ich jetzt mal ganz ehrlich zugeben. Aber ich habe gerade einen Großeinkauf gemacht, weil ich habe gestern Abend Instagram, ne, geguckt. Ich poste momentan nichts, weil ich nicht weiß, was ich posten soll. Soll ich die Leute unterhalten? Soll ich auch einer werden von den Künstlern, die sagen, wie scheiße die Zeit gerade für uns alle ist? Till Brönner hat dieses Statement,
was
von allen Leuten geteilt wurde, rausgehauen. Ich kann das nur unterschreiben, was er gesagt hat. Ich sag dir mal, was mein Problem bei der ganzen Sache ist. Ich finde, alle Leute, die gerade vor allem in einem der größten Wirtschaftszweige in Deutschland kein Geld verdienen, die müssen unterstützt werden und brauchen Geld. Das ist ganz, ganz wichtig, dass die über die Runden kommen. Aber alles andere kann ich leider nicht erklären oder auch nicht sagen, was man da machen soll. Ich habe keine Lösung. Ich sehe es nicht ein, Auftritte zu spielen, wo nur alle 3 Plätze im Theater irgendwie voll sind oder mit Glaskasten oder irgend so eine Scheiße. Man muss das alles durchhalten. Und gestern Abend habe ich mal wieder, weil ich die Menschen hassen wollte, Instagram angemacht und habe mir Profile angeguckt von irgendwelchen Models, von denen ich immer extra in der Sendung sage, ich finde die unsexy, finde ich aber eigentlich gar nicht. Aber es ist sehr gut für mein Image. Und irgend so eine Olle, ich sag jetzt mal echt so eine Olle, wo ich mich eigentlich aufregen wollte, sagt, ey Leute, mir geht's so auf die Nerven. Irgend so ein 19-jähriges Mädchen oder vielleicht auch älter, keine Ahnung. Mir geht's so auf die Nerven gerade. Überall wird nur über Corona geschrieben. Und dann dachte ich, jetzt sagt sie, dass sie das alles nervt und dass Corona scheiße ist und dass es das gar nicht gibt. Und dann sagt sie, haltet euch doch einfach an die Regeln und wartet ab. Und das ist das Einzige, was auch ich sagen kann. Genau wie das Insta-Model. Olli Schulz, das Insta-Model, das erste Mal einer Meinung. Haltet euch an die Regeln und wartet ab, weil ich glaube, dass es diese Krankheit gibt. Ich glaube, dass die Leute richtig umhauen kann. Ich glaube, es gibt keine andere Möglichkeit, gerade aufzutreten. Aber ich glaube, dass es verdammt wichtig ist, die Kultur am Leben zu halten. Und das kann man mit 2 Sachen machen, indem man wirklich sich jetzt auch nicht zu schade ist, irgendwie zu sagen, oder scheißegal, Alter, jetzt haben wir einen Monat nochmal diesen Lockdown-Light. Jetzt gibt es die Möglichkeit, irgendwie Insta-Live-Konzerte zu spielen, irgend Scheiß zu machen, irgendwas. Es ist sowieso alles egal. Coolness-Faktor zählt gerade, glaube ich, nicht. Ja. Und wenn ihr irgendwie, wir können nicht live spielen, wir können nicht ins Theater, wir können nicht in die Oper, wir können keine Konzerte sehen. So ist es nun mal. Was wichtig ist, dass man Kultur nicht vergisst und dass man die Leute unterstützt, die nämlich nicht irgendwie nochmal Farin Urlaub, Thomas D., die haben vielleicht noch Scheine aus den 90ern irgendwo übergebunkert.
So,
alte, ne?
So aber ein Bett aus D-Mark haben die noch.
Die haben irgendwo noch ein Bett aus D-Mark, das bin ich mir sicher. Aber ich glaube, dass es ganz viele kleine Clubs gibt Clubs gibt und ganz viele Leute, die ganz oft mit viel Leidenschaft seit vielen Jahren, ich selber bin kein Big Player, ich spiele immer noch in Läden mit überschaubarer Größe und das sind immer noch die gleichen örtlichen Veranstalter wie vor 15 Jahren, die mich da begrüßen, die gleichen Tontechniker, die gleichen Lichtleute, die einen kennen, die einen mögen oder auch hassen oder denken, oh, jetzt ist Olli Schulz wieder heute im Zack in Düsseldorf. Aber egal, die brauchen alle Geld, die machen einen wertvollen Job. Und das ist momentan das größte Problem, dass man merkt, dass das nicht so richtig zu schätzen ist. Ja,
beziehungsweise, dass das eben die Veranstaltungen sind und die Orte sind die Menschen sind, die als erstes darunter leiden, weil es sie so sehr direkt betrifft. Wenn die Konzertsäle zugemacht werden und die Opern und die Theater zugemacht werden, fallen eben Kulturveranstaltungen aus. Und das kann man kompensieren als jemand, der nicht in der Kultur arbeitet, aber das ist quasi Schnipp, Licht aus, es gibt einfach, kommt noch keine Kohle rein. Und stell dir mal vor, du bist jetzt Regisseur und es ist irgendwie die dritte oder die vierte Premiere, die in diesem Jahr abgesagt wird, die du vorbereitest, wo du mit Schauspielern dich hinsetzt, monatelang probst und dann findet das nicht statt Und das ist schon wieder so, da hilft dann irgendwann auch Geld nicht mehr, das ist einfach kein, du hast einfach kein, das macht einfach keinen Spaß. Das, ich meine, nee, also, Spaß macht das niemandem alles, ne, aber wenn die Existenzgrundlage und der Beruf quasi ausgeknipst ist wie ein Licht und es gibt dann nicht mal mehr irgendwie die Möglichkeit mal, keine Ahnung, Theater zum Mitnehmen oder wir machen jetzt unsere Küche, stellen wir um auf To Go. Das geht ja alles nicht bei Kunst. Und ganz ehrlich, willst du wirklich diese komische Insta-Lösung haben? Ich weiß nicht so genau.
Ich meinte damit, gerade ist es eigentlich alles scheißegal. Hauptsache, du machst dich vielleicht ein bisschen bemerkbar, selbst wenn es nicht so cool ist und so. Und vor allem, also ich als großer Musikfan und Filmfan, sag einfach mal, ey, hört euch Songs an, teilt Sachen, lasst das alles nicht sterben und hört auch auf. Also ich meine, es bringt auch nichts, wenn jeder Künstler jetzt jammert. Ich glaube, Till Brönner hat das alles sehr gut auf den Punkt gebracht. Wichtig ist, dass die Politik das hört, dass man irgendwas macht. Vor allem für ganz viele Leute, die halt Monat für Monat irgendwie ihr Geld verdienen und davon leben. Und nicht, weil sie mal eine Tour gespielt haben 1998 und immer noch davon leben können, weil damals einfach ganz andere Summen bezahlt wurden und irgendwie 30 Leute von der Plattenfirma hinten Backstage waren und die Kohle floss. Es geht um die Leute, die jetzt gerade Musik machen und die jetzt irgendwie immer noch irgendwelche Veranstalter, örtliche Veranstalter.
Weißt du noch,
wie gesagt,
weißt du noch von einem halben Jahr, als wir hier diese tägliche Corona-Sendung hatten und alle irgendwie so wie so getroffen waren von so einem, wie von so einem Albtraum verschluckt und alle so neben sich standen und sich gedacht haben, was ist denn jetzt los? Und dann hat irgendwie die Kanzlerin gesagt, ja, es wird jetzt die härteste Zeit und wir alle so, ja, what's going on, die härteste Zeit? Das kann doch gar nicht sein. Ich habe jetzt zum ersten Mal das Gefühl, dass ich ahne, was damals damit gemeint war. Also es fühlt sich jetzt zum ersten Mal so an, dass man denkt so, oh Alter, das wird jetzt echt ein dunkler November und es ist draußen duster und es ist scheiße und man macht sich so viele Gedanken und man muss so improvisieren mit allem. Immerhin sind die Schulen und die Kindergärten auf, weil stell dir jetzt mal vor, wir hätten im November jetzt auch noch diese verkackte Homeschooling-Situation, dass du irgendwie mit 5 Kindern auf dem Balkon in einer Dreizimmerwohnung in Berlin-Prenzlauer Berg bist oder sowas, alleinerziehend. Das sind alles Sachen, die will ich mir gar nicht ausmalen. Deswegen alleine schon diese ganzen Maskenscheiße bitte so lange tragen und die Schulen offen halten, weil das würde ich, also mal ohne Witz, ich würde das glaube ich nicht packen jetzt nochmal.
Ich kann auch verstehen, dass viele Leute großen Unmut, großer Unmut plagt, weil auch ich verstehe die Logik nicht, dass ein Friseur offen hat, aber irgendwie du nicht irgendwo anders hin darfst oder so. Es ist alles nicht richtig und nicht alles richtig rund. Da bin ich ganz einer der Meinung mit vielen Leuten, die sich auch gerade ärgern und ich finde auch, dass das teilweise nicht richtig. Ich weiß aber auch nicht, wie man es richtig machen kann, aber wenn man Friseure aufhat oder so, dann könntest du auch irgendwie andere Läden aufhaben oder auch abends eine Bar aufhaben, wo ein paar Leute rein dürfen oder ähnliches.
Ja, aber das ist alles so kompliziert
und ich will mich auch nicht. Ganz kurz, ich will mir nicht anmaßen, jetzt zu sagen, was richtig und falsch ist. Ich möchte nur, dass wir alle durch diese Zeit kommen und dass wir irgendwann nächsten Sommer vielleicht alle wieder mit einer großen Euphorie dieses Leben feiern und auch das Glück feiern, zusammen irgendwie ein Konzert zu besuchen oder ein Festival. Und ich bin auch so ein zynischer Typ, der sich gerne mal über so Kommerzveranstaltungen irgendwie lustig macht oder denkt, da muss ich nicht unbedingt hin. Aber auch selbst Rock am Ring oder so eine Sachen, wo irgendwie das alles hier irgendwie 1000 Bierstände sind und irgendwie die Leute abgemolken werden. Das ist eine wichtige Veranstaltung. Jetzt mal weg vom Kommerz. Das ist wichtig, dass Leute zusammen Musik genießen, Konzerte genießen, Kultur genießen. Das macht die Menschen gerade alle so grau und negativ.
Ja, und man hängt so viel alleine rum und man denkt so viel nach und dann gibt's irgendwie Leute, denen die Sicherung durchballern, wo man dann so denkt, ah ja, okay. Und man selber ist aber auch kurz davor, dass man nicht so richtig weiß, wo oben und unten ist und sich fragt, was das eigentlich alles gerade zu bedeuten hat, ob man sich das überhaupt fragen darf, was das alles zu bedeuten hat, wo man sich denn da jetzt eigentlich festhalten kann, so emotional und auf der Suche nach Fragen, weißt du, weil normalerweise sind wir jetzt keine Typen, die das irgendwie brauchen, aber manchmal, also jetzt so langsam denke ich so, irgendwie, so kann das doch irgendwie nicht weitergehen. Irgendwie muss man das doch mal im großen Ganzen mal angehen und muss man irgendwie mal das große Ganze sich anschauen und sich mal so ein paar Fragen stellen, die man vielleicht jetzt noch nicht beantworten kann und die Probleme, die man jetzt noch nicht lösen kann. Aber wenn Corona eines Tages vorbei ist, dürfen wir das nicht vergessen und dann müssen wir die Dinge, die wir jetzt merken, dass das nicht stimmt, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist, das müssen wir dann, wenn wir wieder Zeit und Energie haben, echt ändern. Weil das geht echt nicht mehr so weiter. Angefangen vom Gesundheitssystem. Ich sag mal, so ganz, ganz großen Fragen, die man jetzt vielleicht im Podcast alles ein bisschen zu viel, das zu klären, die man vielleicht an anderer Stelle besser klärt. Aber es ist wirklich, Es ist, ach komm, ich trinke jetzt noch einen Schluck Bier. Es ist einfach ein
bisschen. Nee, wichtig ist vor allem, dass es einen Zusammenhalt gibt. Und das ist halt das Ding in unserer individuellen Gesellschaft, wo jeder sich gerne abgrenzt. Und was auch irgendwie ganz wichtig geworden ist, dass jeder sein Ding macht, muss es einen Punkt geben, wo die Menschen sich verbunden fühlen. Und der fernab ist von Eitelkeiten, von all diesem ganzen Kram. Das merkt man auch in der Kunst- und Kulturszene gerade. Jeder versucht da irgendwie da diesen Punkt oder diesen Nenner zu treffen, wo man so sagt, ey, wir gehören alle zusammen. Das haben wir lange vergessen. Das haben wir auch alle lange vergessen in so einer Gesellschaft, in der man sehr bequem leben kann. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die man jetzt gerade wieder vielleicht entdeckt, dass es Sachen gibt, wo wir uns alle zusammengehörig fühlen müssen. Und das ist nun mal ein gesellschaftliches Gefühl. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr schwer. Und diese Verrückten in allen möglichen Bereichen, die wollen das Chaos verbreiten, weil der Wahnsinn in ihren Köpfen tobt. Und dieses Chaos, das nehme ich nicht an. Auch wenn ich gerne verrückt bin, durchgeballert in einer bequemen Welt, jetzt gerade ist es Zeit, oder ist es wichtig, stabil zu bleiben. Da bin ich, glaube ich.
Ja, es ist wichtig, stabil zu bleiben, aber es ist auch wichtig, tatsächlich sich mal zu fragen, was ist das eigentlich? Was ist das eigentliche Problem? Worum geht es hier eigentlich? Die Pandemie ist das eine, aber vor der Pandemie gab es schon, also Klimawandel ist eine Sache, über die wir sprechen, aber es gibt noch ein weiteres Problem, was wirklich so unfassbar groß ist und was uns im Alltag betrifft, über das wir vielleicht mal, müssen wir jetzt nicht in der Sendung machen, ich will die Stimme auch gar nicht runterziehen, aber über das man vielleicht tatsächlich einige Worte mal verlieren müsste, aber vielleicht nicht heute.
Aber vielleicht nicht heute. Ich will jetzt mal ganz kurz, weil ich habe doch noch Bock.
Ich wollte eine Sache noch kurz sagen, ergänzend zu dem, was du gerade sagtest. Rod, Campino von den Toten Hosen und Arnim von den Beatsteaks zusammen auf einem Foto. Ich dachte, ich gucke nicht richtig. Das war bei dieser Alarmstufe Rot-Veranstaltung in Berlin auf der Straße 17. Juni. Eine große Demo diese Woche. Ich glaube, vorgestern war das. Da siehst du, was du gerade sagtest.
Aber das sind doch alles Buddies hier. Bela, Rod und...
Und Campino? Ich weiß nicht.
Und Campino. Also ich glaube, in solchen Zeiten ist selbst ein Konkurrenzdenken zwischen den Ärzten und Toten Hosen schon lange tabu. Das war in den 80er, 90ern legendär. Da haben sich, glaube ich, steht auch in dem Buch der Ärzte drin, ich glaube, Bela B. und Campino sind sich mal in die Wäsche gegangen. Glorreiche alte Zeiten gewesen. Das war natürlich bestimmt, aber ich glaube, das ist auch in solchen heutigen Zeiten nicht mehr in irgendjemandem drin. Das ist ja auch das Schöne, vielleicht bringt uns das ja alle wieder ein bisschen mehr zusammen, wenn man jetzt wirklich zusammenhält. Wenn es noch genug vernünftige Leute gibt, die nicht irgendwie schnappatmungsmäßig sofort durchdrehen. Davon gibt es schon genug. Ich packe jetzt mal ein bisschen Musik.
Wollte ich gerade sagen, lass mal zur Musik kommen.
Ich packe und hol mir noch einen kleinen Whisky. Am Ende der Sendung würde ich heute ein bisschen leiern und ein bisschen leihen. Nächstes Mal bin ich dafür wieder total durchtrainiert, hier mit nacktem Oberkörper und habe 5 Tage keinen Alkohol getrunken. Aber heute feiere ich das Leben mit euch und packe jetzt einen guten Song hier rauf. Und zwar aus den 70er Jahren. UFO, Michael Schenker hat er gespielt. Einer der besten Hardrock-Songs aller Zeiten. Nicht Metal, sondern Hardrock. Can You Roll Her von der Platte Heavy Petting von UFO. Kennt ihr alles nicht? Hört ihr euch erstmal an. Mega guter Song, packe ich rauf. Meine eigene kleine Empfehlung. Und dann packe ich noch, es gibt so viele gute Songs. Was habe ich denn hier geschrieben, was ich heute erzählen will noch? Adele wird es übel genommen,
dass sie abgenommen hat.
Das
hast du am Zettel stehen. Habe ich ohne Scheiß mir auch in meinen Notizdings reingeschrieben, dass ich mal mit dir über Adele reden wollte. Ich wollte mit dir diese Woche auch über die neue Ärzteplatte reden, die ja...
Können wir gerne machen.
Also ich würde auch vor allen Dingen gerne mal diesen Promo-Move, dass sie das in den Tagesthemen gemacht haben. Ich meine, da guck mal bitte an, wo die Ärzte angekommen sind. Vor 20, 30 Jahren noch irgendwelche indizierten Platten mit Geschwisterliebe und Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien und sowas. Und jetzt...
Ja.
Eröffnen Sie die Tagesszene mit Ingo Zamperoni, mit irgendwie Gitarren und Bass.
Ich fand's ehrlich gesagt mega. Ich habe mich gefreut. Ich dachte, wenn man noch in der heutigen Zeit einen Promo-Move machen kann, dann den. Einen anderen gab's ja gar nicht mehr. Also für die Ärzte sowieso nicht, die ja schon vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten eine große Band in Deutschland sind. Also ich fand's gut.
Und hast du die Platte gehört?
Können wir gleich drüber reden? Ich pack jetzt noch einen tollen Künstler drauf, den ihr alle nicht kennt. Der heißt Jonathan Henrich. Und der hat seinen ersten Song ausgebracht gerade. Und dieser Song, wir haben uns mal kennengelernt. Das ist schon lange her. Liebe Grüße an Jonathan Henrich, so lange ist es gar nicht hier. Und er hat seinen allerersten Song. Der Typ ist, glaube ich, jetzt vielleicht 20 Jahre alt. Mhm. Und wenn du damit anfängst, und das ist dein erster Song, dann hast du auf alle Fälle Talent. Und jetzt kommt Jonathan Henrich noch mit auf meine Liste. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie der Song heißt, weil ich habe den gestern 5-mal hintereinander gehört und war so begeistert. Aber der Name fällt mir jetzt tatsächlich gerade nicht ein. Aber es ist ja die große Sonntagssendung, wo wir uns Zeit nehmen können für alles Mögliche.
Ja, wir können ganz entspannen und einfach unsere Unprofessionalität einfach ihren Lauf lassen. Und die Leute haben da großes Verständnis dafür. Weil ganz ehrlich mal, in welchen unprofessionellen Situationen die Menschen diesen Podcast hören, das muss man vielleicht auch mal sagen. ne, also ihr erwartet von uns, dass wir uns Mühe geben, vorbereiten, Namen richtig aussprechen, Fakten korrigieren, Feedback mit einflechten, aber selber teilweise in Unterhose hier vor der Box sitzen, wenn es überhaupt eine Box ist. Viele Leute hören das auf ihrem Handy. Ganz erbärmlich, ganz erbärmlich.
Shame on you.
Also wirklich, shame on you. Shame on you mit billigen Handy-Lautsprechern. Das hat selbst Spotify nicht verdient. Da möchte ich mir in Zukunft ein kleines bisschen mehr Disziplin erbitten.
Ja.
Wie heißt er denn jetzt, der Künstler?
There's You. Jonathan Henrich mit There's You. Ein fantastischer Song von einem jungen Künstler. Und das ist sein allererster Song. Was für eine Veröffentlichung. There's You. Ich liebe das Lied sehr. Und ich schicke ihm liebe Grüße.
Ah, ja.
Und du hast auch noch einen Song?
Ich habe auf jeden Fall auch einen Song. Und zwar wünsche ich mir von der Band ABBA den Song Money, Money, Money. Einfach, weil ich in die Blonde verliebt war früher. Bis ich gemerkt habe, dass ich, als ich in sie verliebt war, schon einfach 30 Jahre zu spät war und ich mir meine Eltern mir alte VHS-Kassetten hingelegt haben von ABBA und ich mich in eine, kennst du dieses Phänomen, dass man sich in jemanden verliebt, der vor 20 Jahren wunderschön war und dann, also wahrscheinlich war sie immer noch schön zu dem Zeitpunkt, habe ich mich in die verliebt und dann war die aber schon natürlich einfach weit über 50, als ich mich in die verliebt habe, weil es einfach alte ABBA-Aufnahmen aus den 70ern waren, die ich mir angeguckt habe.
Ist mir egal, ich bin, also ABBA, auch, kann ich heute auch mal beichten, ABBA ganz von vielen Leuten natürlich geliebt und zeitlose Pop-Hits und so, fand ich immer scheiße.
Ach, jetzt hör doch mal auf, weißt du warum? Weil du nämlich gefühlvolle Musik nicht magst, das ist nämlich der Grund.
Doch. Nee, finde ich auch gar nicht scheiße, aber ich weiß nicht wieso. Bin ich an dran vorbei? Ich weiß, das sind alles gute Songs und die vier sind coole Typen und alles.
Es gibt
ich
in Berlin ein ABBA-Hotel. Es gibt ein ABBA-Hotel in Berlin. Wenn man nämlich das Mamma Mia Musical sieht, dann kann man da nämlich auch drin wohnen.
Mhm. Wirklich?
Ja.
In Berlin?
Es gibt in Berlin ein ABBA-Hotel und das ABBA Musical. Mamma Mia.
Aber das ist doch scheiße. Na gut, Quatsch. Spaß beiseite. Aber es ist eine respektable Band. Ich bin da nie so richtig reingekommen. Wir sind hier bei Fest und Flauschig. Ist die Sendung mit dem kleinen Schnaps. Und wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Heute am Sonntag. Es wird ein grauer, dunkler Winter. Wir versuchen euch das alles ein bisschen hier aufzupeppen mit unseren witzigen kleinen Ideen. Ich habe noch einige Themen auch, die ich mit dir besprechen möchte.
Ich möchte über jetzt Zahntaschen mit dir sprechen noch. Zahntaschen.
Zahntaschen?
Zahnfleischtaschen.
Habe ich nicht mehr.
Ich habe eine Tasche aus Zahnfleisch nähen lassen.
Eine kleine?
Eine Klatsch, ja.
Eine Klatsch, okay.
Und da kommen so Essensreste rein.
Ach, du machst da Essensreste rein?
In meine Zahnfleischtasche.
Okay, weitere sexy Themen nach dem
nach der Werbung.
Schenk ein, das Ding. Ja, schenk ein, bring an. Ein Bier, doppelten Cola rum und viel, weiß nicht, was er trinkt.
Fest und Flauschig ist hier.
Hello.
Es ist der 1. November 2020. Hier sind Olli Schulz und Jan Böhmermann. Kann ich mal ruhig für uns beide sagen?
Ja. Hallo, herzlich willkommen zurück. Wie gesagt, es ist der 1. November. Irgendjemand aus meinem Bekanntenkreis hat heute Geburtstag und ich weiß nicht wer, aber ich weiß, dass irgendjemand am 1.
Das ging mir letzte Woche so, am 18. Da habe ich gedacht, irgendwer hat heute Geburtstag, aber wer
ist das? Ich glaube, Schweizer.
Mir einen Tag später eingefallen.
Mein alter Metal-Freund Sven Schweizer.
Sven!
Sven Schweizer hat heute Geburtstag, tatsächlich.
Svenny!
Den kenne ich schon richtig lange. Ganz liebe Grüße Sven. Mal an Sven Schweizer mal an dieser Stelle. Da muss ich mal ganz kurz sagen. Sag mal,
Grüße.
Jetzt gerade, wo wir heute so ein bisschen auch so ernste Themen ansprechen oder so ein bisschen melancholisch angesoffen sind, warum schickt mir eigentlich jetzt momentan keiner mal wieder so einen Link-Tipp zu so einem Buch, wo er sagt, ey Olli, die Welt ist gar nicht so schlecht, hier ist so ein Buch darüber, was sich alles verbessert hat. Momentan punktet selbst das nicht mehr. Diese Typen, die mir normalerweise immer, hier ist so ein Buch rausgekommen, das sagt ihr so, momentan leben wir eigentlich in einer besseren Welt als noch vor 10 Jahren, macht auch keiner mehr gerade. Oder gibt's das Buch noch nicht?
Die Leute sind mit sich selber beschäftigt. Die Leute haben jetzt den November vor der Brust und alle wissen, wird ein harter, dunkler November und es wird nicht ganz so schön und deswegen hat da keiner Bock momentan an dich zu denken. Die denken alle an sich, die Leute.
Meinst du?
Ja, aber kann ich auch verstehen. Ist auch ehrlich gesagt mal auch einer höchstens ein bisschen Self-Care. Das darf man nicht vergessen. Ob bei politischem Aktivismus, im Sportverein, wenn man sich irgendwie engagiert aufreibt oder wenn man ein Workaholic ist, immer zwischendrin Self-Care-Phasen einlegen. Immer mal was machen, wo man was für sich tut. Mal schön zum DM, zum Rossmann gehen, sich eine schöne weihnachtliche Bademischung holen. Einfach mal schön Koriander, Zimt, Bratapfel-Backmischung. Nee, nicht Backmischung.
Na, so ähnlich. Aber wenn die Leute das schaffen, jetzt so eine Ruhe zu finden überhaupt, die meisten schaffen das nicht. Was wirklich hilft, ist, sich von den Medien ein bisschen fernzuhalten. Vielleicht, was aber auch dann so klingt nach dem Motto, du interessierst dich nicht für die Welt da draußen. Das würde ich so nicht sagen. Aber ich wollte mal kurz Feedback hier raushauen. Mir haben einige Leute geschrieben, hätte ich doch bloß nicht gegoogelt McFlurry und Eagle. Das hat viele Leute...
Und ich hab gerade eben noch bei Instagram hat mir jemand zugeschickt, die Google-Ergebnisse Instagram, McFlurry und Eagle sind in die Höhe geschossen, weil wir letzte Woche darüber gesprochen haben. Vorher wurden diese Wortkombinationen nicht gesucht, erst als wir darüber geredet haben.
Ja, und mir hat aber einer geschrieben, dass McDonald's das nicht gemacht hat, also geändert hat McFlurry wegen den Igeln, sondern einfach aus biologischen Gründen, damit sie besser dastehen. Jetzt hat mir Laura geschrieben und meinte, wir sollten mal ganz kurz sehen, ob das denn okay
ist. Nicht die Laura! Die Laura?
Nee, nicht eigene Laura. Eine Laura, die unsere Sendung hört, meinte, ist es denn eigentlich verwerflich, wenn man den Igel mehr gesellschaftlich einbindet, zum Beispiel auf Partys, wenn man den gleich bestückt, den Igel mit Käsedips und der so rumläuft und man kann sich immer von dem so einen kleinen, weißt du was, dass der Igel, der hat ja schon diese Piekser, dass man den einfach in der Runde rumlaufen lässt, ob das süß oder verwerflich ist, wenn man den Igel ein bisschen mehr einbindet, damit der auch das Gefühl hat, dass er gesellschaftlich akzeptiert ist und nicht...
Gerade in Corona-Zeiten ist eine gute Idee, dass man alle auch Igel ein bisschen mehr einbindet, damit die nicht alleine werden und vereinsamen. Und man könnte auch Service-Igel ausbilden, die, wenn man wirklich was in den Zahnfleischtaschen hat, die das einfach mit ihren kleinen Stacheln da rauspulen.
Die das rauspulen und dann auch noch so einen Käse-Igel also auf dem Rücken haben. Verschiedene Käsesorten. Wie viele verschiedene Käsesorten passen auf einen Igel? Also links würde ich Gouda, natürlich nur alten Gouda machen. Dann vielleicht so Edamer ist echt ein langweiliger.
Nee, das ist ein billiger Käse. Edamer nicht dafür.
Und ich würde einen
schönen Brie. Appenzell, schönen Brie und ein Gruyère vielleicht noch auf einer Seite.
Greizer.
Und ich würde auch ein bisschen mit Ziegenkäse ein bisschen rumexperimentieren. Aber nur so vorne, so ein kleines bisschen. Weil Ziegenkäse ist ja ein zweischneidiges Schwert. Habe ich überlegt, mir in der Corona-Zeit mich ein bisschen mit zu befassen, Ziegenkäse, mich da ein bisschen reinzuwuchsen.
Magst du nicht?
Mach ich nicht, weil da sind diese Geschmacksknospen sind noch nicht abgestorben genug auf meiner Zunge.
Mein absolutes Lieblingsvorspeiseessen ist, glaube ich, wirklich flambierter Ziegenkäse. Also, was flambiert? Also dieser hier aus dem Ofen.
Mit rote Beete noch unten drunter und so?
Ja, oh, das mache ich gerne. Gerne.
Oh, ist lecker, ne? Kann man auch schön selber machen. Wann ist eigentlich rote Beete-Zeit? Das könnte man sich auch mal drauf schaffen. Pflanzen lernen und rausfinden, wann welche Pflanze blüht und welches Gemüse geerntet wird. Weißt du, wann rote Beete-Zeit ist?
Rote Beete ist, glaube ich, auch im Herbst.
Das glaube ich nicht.
Rote Beete ist das ganze Jahr. Wächst ja am Glas in so einer Kugel. Kannst du ja immer kaufen im Supermarkt.
Genau, das wächst im Glas. Du, lass uns mal kurz, wir haben es ja gerade angekündigt, über die neue Ärzteplatte reden. Ich habe mich tatsächlich letztens ins Auto gesetzt und bin ein kleines bisschen hier im Kölner Umland rumgefahren, habe ein bisschen nachgedacht und die Platte gehört. Und ich muss sagen, die hat mir echt ganz gut gefallen. Also das mal das Erste, ganz positiv, als alter Ärzte-Fan, sie sind wieder zurück, nach 8 Jahren wieder eine Platte gemacht. Und der Promo-Move, da kann man jetzt gehässig sein und sagen, finde ich scheiße. Aber ich fand das eigentlich auch ganz echt.
Ich fand das auch gut. Promo-Move. Und ich finde es auch gut, wenn sich dann wieder so reaktionäre Charaktere aufregen und sagen, was suchen denn diese linksverseuchten Systemlinge da irgendwie? Ich weiß es nicht, ich fand es gut.
Aber nicht nur die. Nicht nur die, auch Leute, die super, so super cool haben sich aufgeregt, so nach dem Motto, jetzt kommt zusammen, was zusammen gehört. Die Ärzte sind jetzt endgültig bei den Tagesthemen angekommen.
Ja, das ist das Erstaunliche. Ich glaube, uns kann es gesellschaftlich noch so schlecht gehen. Es wird immer diese Indie-Arroganz geben, die es auch schon zu meiner Zeit gab, als mein erstes Video rauskam, selbst gedreht, war man schon Verräter und hat sich verkauft. Und die sitzen leider meistens in Köln, Jan. Das muss ich auch mal ganz, der Kern der Indie-Arroganz, diese Typen, die immer noch, auch wenn wir irgendwann Dritten Weltkrieg haben, die immer noch sagen, finde ich derbe Scheiße, dass die jetzt eine Platte rausbringen, die haben sich verkauft, die waren früher viel besser. Der Kern dieser ganzen Sapsche sitzt auf alle Fälle irgendwo in Köln. Keine Ahnung, wer das immer. Aber es ist so, es ist wirklich erstaunlich, dass wir auch in den schwierigsten Zeiten uns immer noch darüber erheben, dass das alles irgendwie Promo und ausverkauft ist, während die Welt gerade ganz andere Probleme hat. Aber das sind auch echte Wohlstands-Indie-Typen, die sitzen natürlich nicht nur alle in Köln, aber die sitzen dann da und denken, es ist Punk, übers Internet zu schreiben, dass ich jemand verkauft habe, obwohl ich sonst nichts über diese Person weiß, die das gerade geschrieben hat. Aber auf alle Fälle
ja, erstmal raushauen. Du weißt aber auch, es schreibt sich auch immer leicht, und das sind so diese Steine, die man ans Fensterchen nach oben wirft. Und ehrlich gesagt, diese Indie-Blase, die in Köln lebt, die hat eben das große Manko und eben auch die große Last zu tragen, dass sie in Köln lebt. Und ich bin aus Köln rausgezogen, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe, weil diese Kölner Fröhlichkeit mir einfach... Das tut mir einfach nicht gut, so viel Fröhlichkeit als Norddeutscher. Das ist einfach zu viel. Too much. Ich bin ins Umland gezogen. Und hier ist man zwar auch fröhlich, aber auf so eine distanzierte Art.
Distanzierte Fröhlichkeit.
Apropos neue Ärzteplatte. Ich möchte einen Song draufpacken, der mich sehr berührt hat. Ist von Bela ein Song. Und ich muss mal ehrlicherweise sagen, bevor ich die Ärzte kennengelernt habe, war ich nie so ein Fan von Bela-Songs. Und als ich Bela mal kennengelernt habe, habe ich gedacht, ach ja, guck mal. Ja. Jetzt bin ich auch Fan von Belas Songs. Weil wirklich, Bela ist ein netter Typ. Ist wirklich ein netter Typ.
Ja, und er schreibt auch netter Typ. Und man muss auch sagen, dass der zwar weniger Songs auf den meisten Platten hat, obwohl es auf der letzten, glaube ich, war es relativ, also auf dieser ist wieder Farin Urlaub deutlich irgendwie, glaube ich, am meisten deutlich vertreten. Und es gibt das allererste Mal, das kann man entweder kritisch sehen oder positiv, Songs, die so an frühere Songs erinnern. Der letzte Song des Sommers zum Beispiel, das ist eindeutig die Melodie von Westerland. Und das haben die Ärzte bis jetzt noch nie gemacht, aber ich glaube, wenn man so lange dabei ist, dann kann man auch mal ein eigenes Zitat oder eine Melodie irgendwie von sich selber klauen. Und besser von sich selber klauen
als von anderen. Auf jeden Fall. Ich finde einen ganz tollen Song, wollte ich gerade noch sagen, den ich wirklich echt toll fand, textlich. Clown aus dem Hospiz, nämlich der Song direkt nach das letzte Lied des Sommers.
Schöner Song.
Packe ich jetzt auch auf die Fidi und Bumsi Playlist. Es ist so ein kleines bisschen so, wie man sich fühlt, auch jetzt in dem traurigen November. Und das erste Mal steht in diesem November das No in November wirklich für No, weil in diesem November passiert nicht Mo und Moustache oder sowas. Es ist wirklich der November, das große Nein und nichts geht. Und da habe ich dran gedacht, als ich das gehört habe, Clown aus dem Hospiz. Fand ich, ist eine gute Platte und ich habe mich gefreut, dass sie wieder da sind. Und
ich freue mich auch darüber, dass sie wieder da sind. Und ich freue mich darüber, dass sie eine Platte gemacht haben. Und ich glaube, in den jetzigen momentanen Zeiten kann das auch nur gut tun, wenn Bands Platten veröffentlichen. Notiz an mich selber, irgendwann bald eine Platte zu veröffentlichen.
Ja, aber machst du denn mal wieder eine Platte? Mach doch mal irgendwas. Bring doch mal was raus, Olli. Vielleicht in der Vorweihnachtszeit. Wie wär's?
Ich habe ja eine ganze Platte aufgenommen, aber das ist jetzt hier so Nerd-Talk, den ich jetzt nicht den Leuten, die sich gar nicht dafür interessieren, anmuten will. Aber ich habe auf alle Fälle eine Platte aufgenommen, ist noch nicht ganz fertig. Und irgendwie ist das auch schon so lange jetzt gerade in der Mache, dass auch ein paar Songs sich schon wieder entfernt haben. Es ist gerade eine schwierige Zeit, was das angeht für mich. Auf alle Fälle werde ich demnächst mal wieder was veröffentlichen. Das mache ich auf alle Fälle. Adele wird es übel genommen, dass sie abgenommen hat. Das ist dir auch aufgefallen, ne, Jan? Weil ich finde ja Adele toll und ich mag auch ich mochte auch dieses Lied Hello. Und so, aber es sind so Welthits, die müssen wir nicht auf unsere Fidi und Bumsi-Liste tun. Aber Adele finde ich absolut super.
Die haben unsere Liste gar nicht nötig.
Und trotzdem merkt man das, dass es also genug Leute gibt. Ich habe auf ihrer Instagram-Seite geguckt, als dieses erste Foto gepostet wurde, wo sie dann deutlich abgenommen hatte, dass da sehr viel Missmut in den Kommentaren zu hören war. Weil es irgendjemand vielleicht geschafft hat, diese Kraftanstrengung zu machen und deutlich abzunehmen. Und das ist eine Menge Arbeit. Und das ist auch irgendwie für jemanden, der vielleicht viel Geld hat, einfacher als für jemanden, der nicht so viel Geld hat oder ähnliches. Mhm. Auf alle Fälle muss man sagen, habe ich gesehen, was für ein Missmut und was für eine, wie Leute damit nicht klarkommen, wenn jemand irgendwas an sich verändert. Das ist ganz krass an mir aufgefallen.
Und alle beschweren sich über Adele. Also die einen sagen, oh guck mal, sie hat abgenommen und die anderen hat gesagt, ach guck mal. Und die anderen sagen, ach guck mal, sie ist nicht so geblieben, wie sie ist. Nämlich dick. Und da muss man sagen, jeder kann das so machen, wie er das gerne möchte. Und wenn man abnimmt, dann nimmt man ab. Und wenn nicht, dann nicht.
Wenn nicht
und ich habe jetzt übrigens in der letzte Woche wieder oft die Frage gestellt bekommen, gerade irgendwie vor 3 Tagen von T-Online, was ich eigentlich mache, wenn ich alt werde, ob ich mir dann irgendwie eine Mütze aufsetze oder irgendwie die Haare transplantieren lasse, habe ich gesagt, nee, das ist einfach mal so, man wird älter, alle werden älter und dann, ich welke gerne vor laufender Kamera. Das ist Teil meines Jobs, dafür werde ich auch ein bisschen mit bezahlt, dass man älter wird, dass man sich verändert und dass es einem aber auch fucking scheißegal ist.
Ja.
Und ich finde es eigentlich ganz geil, dass Adele das einfach so durchzieht und ich glaube, das ist eh ein Mädchen von
der Straße. Aber die ist doch noch nicht alt, Adele, oder?
Ich meine, Äußerlichkeiten und sowas.
Ja.
Adele ist ein Mädchen von der Straße, die gibt einen sogenannten Fick darauf, was andere Leute denken, hundertprozentig ist ja das scheißegal.
Das ist auch so eine gesellschaftliche Sache. Man, einerseits ist es gerade so en vogue, dass ganz viele Leute sich stark machen für Gleichberechtigung, aber sobald eine starke Frau oder irgendwas macht, was nicht den Leuten gefällt, bei Lana Del Rey habe ich jetzt mitbekommen, war das wohl, dass sie über so ihre toxischen Beziehungen singt und dass sie auch ab und zu eine schwache Frau ist und bei Adele, dass sie abgenommen hat und bei Angela Merkel, dass sie die Kanzlerin ist. Es ist total wichtig für Gleichberechtigung, aber sobald eine Frau in so einer Position ist, wird sie von allen Seiten für irgendwas genauso angegriffen, als wenn es auch keinen Wert mehr hat, dass sie dann irgendwie sich überhaupt diese Position erarbeitet hat. Bisschen schwach jetzt ausgedrückt, aber ihr wisst, glaube ich, alle, was ich
meine. Ich weiß, was du meinst. Ich fühle das. Ich fühle das, was du... Das ist heute, wenn man gemeinsam ein bisschen Alkohol trinkt...
Ja, wie viel Bier hast du schon getrunken eigentlich, Jan?
Dö. 2,5.
Und dann fängt deine Stimme schon ein bisschen an zu leiern, oder?
Na, ich bin 40 Kilo leicht und 1... knapp zwei Meter groß. Das geht mir sofort ins Blut, das Alkohol. Das geht mir sofort ins Blut. Ich bin das auch nicht gewöhnt eigentlich. Aber es war heute wirklich, ich will es nicht jammern, aber es war wirklich ein sehr anstrengender Tag. Es war sehr viel rum, die telefoniere. Das ist einer der Tage, wo ich gedacht habe, oh, heute ist schön, kann ich schön ausschlafen, nichts zu tun. Und dann gucke ich aufs Handy und 80 Nachrichten, 90 Nachrichten, es wird gegen Mittag immer mehr, 1000 Sachen, die wegbrechen, umorganisiert werden müssen und so. Und das war wirklich sehr anstrengend. Ich wollte dich mal was fragen, weil ich habe eine Kostenvoranschlag vom Zahnarzt bekommen. Ich drücke mich so ein bisschen vor so einer Zahnangelegenheit. Und zwar hat der Zahnarzt gesagt, Herr Böhmermann, Sie müssen mal was mit den Weisheitszähnen machen. Die müssen raus. Und ich habe hinten eine Zahntasche am rechten Weisheitszahn, hinten unten. Mhm. Die ist so groß, dass man wirklich das neue iPhone reintun kann.
Wirklich? hast du noch deine Weisheitszähne?
Ich habe alle vier Weisheitszähne. Ich bin knapp über 30. Na klar.
Ich habe mir, also knapp unter 30, habe ich mir alle vier auf einmal mit einer Vollnarkose rausnehmen lassen. Das war ein geiler Flash, Alter. Das war die letzte Vollnarkose meines Lebens, seitdem hatte ich keine mehr. Aber ich muss sagen, das war auch von der wirklich, deswegen haben wir auch diesen Gag, glaube ich, dann gehabt mit der schönen Anästhesistin. Das war wirklich eine schöne Anästhesistin. Und die hat das mit einem Typen gemacht zusammen, also er war der Zahnarzt, die war die Anästhesistin. Die waren
beide nackt.
Am Niendorfer Marktplatz war das. Und meine damalige Freundin hat mich dann nach Hause gefahren und ich fühlte mich so dermaßen, also ich fand dieses Gefühl nach der Narkose auch immer noch gut. Wir sind ja beide große Narkose-Fans. Ich bin lange nicht narkotisiert worden, wünsche mir auch, dass das nicht so häufig passiert, weil meistens ist es verbunden mit einer schwierigen Angelegenheit wie eine Operation oder so. Ja. Aber das will ich nicht vergessen, wie die vier Weisheitszähne raus waren. Und da hatte ich dann wirklich, weil ich damals harter Raucher war, diese Taschen, die haben mich jahrelang verfolgt. Da waren dann, da wo die Weisheitszähne drin waren, da hätte ich ein Bällebad aufmachen können. Da war richtig was los. Da hätte ein ganzer LKW reingepasst. Und ich bin froh, dass die aber allerdings raus sind. Die liegen hier immer noch in meinem Schreibtisch. Ich kann dir die zeigen. Die sind hier in so einer Dose drin. Komm, ich zeig dir mal einen Weisheitszahn.
Die Weisheitszähne?
Ja.
Hier. Wie so ein Kind, was die Milchzähne aufmacht, hast du denn eine Weisheitszähne? Zeig mal. Alter, Olli!
Das ist einer meiner... Ey, wie groß die Dinger sind. Das ist einer meiner Weisheitszähne.
Ja, kannst du mal bitte ganz kurz... Oh, kannst du mir einen Gefallen tun? Kannst du das irgendwie mit einem Geräusch machen? Kannst du es auf irgendwas...
Gegen Zahn,
nein, nicht, ja.
Ich hau gerade meinen alten Weisheitszahn gegen meinen Schneidezahn.
Warte, darf ich einen Screenshot machen und das bei Twitter posten?
Ja.
Hier, Achtung. Ich mache einen Screenshot und poste das am Sonntag bei Twitter. Achtung nochmal. So, und ich mache noch einen Screenshot. Alter, und zeig mal den Zahn in die Kamera. Okay.
Drei Stück, einen habe ich verschenkt.
Also wenn ihr das hört, ich poste das auf meinem Twitter-Account.
Einen hat einen Fan von mir, das ist kein Witz. Hab ich einen dabei gehabt in der Tasche und dann war nach dem Konzert, habe ich dem einen Fan geschenkt. Irgendjemand hat von mir irgendwo in Deutschland einen Weisheitszahn bei sich zu Hause. Ach, ja, ich freue mich drauf. Wenn die rausgenommen werden, dann bist du freier Mann.
Nee, aber ich will mir nicht alle rausnehmen lassen. Ich will mir nur einen rausnehmen lassen, der mich wirklich nervt, weil der irgendwie langsam so rauswächst und dann schiebt er die anderen Zähne nach vorne. Ich habe echt keine Schmerzen, aber ich weiß, ich muss es mal langsam machen. Ich habe nur wahnsinnig Schiss und ich hatte in meinem Leben noch keine Vollnarkose.
Wirklich nicht?
Nee, hatte ich noch nicht. Obwohl, nee, stimmt nicht. Ich hatte mal eine Magenspiegelung, da hatte ich eine Vollnarkose, aber das war Propofol. Das gilt, glaube ich, nicht als Vollnarkose. Da habe ich einfach nur, weil ich nur kurz weggeballert irgendwie, als ich da so einen Spiegel oder einen Penis in den Mund geschoben bekommen habe. Das weiß ich nicht genau.
Meine erste Vollnarkose hatte ich mit 9 oder mit 10 Jahren. Da wurden mir die Polypen rausgenommen.
Ach du Scheiße.
Und ich war danach, ich hatte eine höllische Angst davor. Und das ist eine wahre Geschichte. Meine Mutter kam dann in den Raum, Aufwachraum, in dem ich da aufgewacht bin in der Narkose. Und ich gucke meine Mutter an, das ist so eine persönliche Geschichte, aber ich erzähle sie heute. Und ich gucke meine Mutter an und sage, Mama, ich glaube, ich sterbe. Und meine Mutter guckt mich an. Oh Gott, das ist so schlimm, sorry, aber heute erzähle ich es mal. Meine Mutter dreht sich um, rennt auf den Gang, hysterisch und sagt, mein Sohn sagt, er glaubt, er stirbt. Und war so getroffen davon. Das werde ich nie vergessen, weil ich das gesagt habe, weil ich war ganz, ganz klein, ein kleiner Junge noch und guck meine Mama an. Und ich fand das so schlimm, dieses Gefühl. Das ist also der genaue Gegensatz zur Weisheitszahngeschichte, wo ich das total cool und geil noch fand. Aber das hat mir so viel Angst gemacht damals, dieser ganze, zwar in der Zahnklinik. Und meine Mutter, weiß ich noch, wie die irgendwie einen Typen an sich gerissen hat, kümmern Sie sich um meinen Sohn, sofort, er sagt. Oh, und es war eine ganz dramatisch. Natürlich bin ich nicht gestorben, das will ich die Sendung nicht, aber es war, und ich weiß gar nicht, warum ich das gesagt habe, aber ich weiß.
Gut, dass du es nochmal gesagt hast, ich hatte so eine Angst, ob du am Ende dann gestorben bist.
Ja, ich hatte da, und das, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja, weißt du, also generell ist es auch, irgendwann kommt wieder, ich glaube, das ist auch so zwischen, das ist deine eigene überhebliche Arroganz zwischen 20 und 40, wo du, oder 35, wo du dich unsterblich im Leben fühlst und vielleicht, wenn du Glück hast, nicht so viel Schicksalsschläge miterlebst. Das kommt alles immer erst später so. Aber jetzt, so in meinem Alter, finde ich das auch nicht mehr so kultig und witzig, wenn ich eine Vollnarkose haben müsste. Weil das, wie gesagt, so, ich kenne genug Leute, die sagen, sie haben Angst davor, weil sie operiert werden und so. Das ist alles hier verbunden mit der, mit dem Gefühl der Unsterblichkeit oder der goldenen Jugend.
Wo du gerade Unsterblichkeit sagst ich da kurz daran gedacht habe, dass das ja eigentlich gar nicht sein kann, dass du gestorben bist, weil du bist ja jetzt hier und wir machen einen Podcast, habe ich dann im nächsten Gedanken gedacht, woher wissen wir eigentlich, dass wir nicht in der Simulation leben? Das habe ich ja öfter schon mal in der Sendung viel gesagt. Und pass, ja, und ich habe was total Geiles gesehen im Internet. Und zwar auf dem Portal Vox.com. Da geht es um eine neue Filmtechnologie. Du kennst ja vielleicht den Greenscreen. Du bist ja ein alter offener Kanalfuchs. Also diese grüne Wand, vor die man sich stellt. Und dann kann das computermäßig, kann das Grün dann hinterher im Computer ersetzt werden durch irgendeinen Hintergrund. Da hieß früher Bluescreen, dann hieß es Greenscreen.
War mal ein richtig großes Ding.
Ich weiß noch, die ersten Greenscreen-Experimente, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre im Medienzentrum 46 im Nullsatzstudio in Bremen-Walle. Liebe Grüße, Wallerherrstraße 46. Liebe Grüße nach Walle, Bremen, Bremen-Walle. Da habe ich die ersten Greenscreen-Experimente gemacht. Jetzt gibt es eine neue Technologie und ich habe mir das Video angeguckt und das ist wirklich, ich schick dir das gleich mal, das ist wirklich abgefahren. Und zwar machen die das inzwischen so, dass es keinen Greenscreen mehr gibt, sondern die haben eine unfassbar große, hochauflösende LED-Wand, die quasi fast ein ganzer Kreis ist und darauf werden die Panorama-Hintergründe computeranimiert drauf projiziert. Das heißt, die richten quasi, in der Mitte ist so ein Kreis, den richten die einfach her, dann verdecken die mit Sand oder mit Gras diesen kleinen Spalt zwischen LED-Screen und dem echten Boden und dann stehen die Schauspieler in dieser Welt und die Kamera filmt das und die stehen halt wirklich da. Und die Schauspieler haben beim Spiel das Gefühl, dass sie in dieser Welt stehen, weil sie umgeben sind wie auf dem Holodeck.
Die sehen das auch, die Schauspieler.
Die sehen das, das ist einfach ein riesiger gebogener LED-Screen, der riesengroß ist, also ich glaube 5 oder 6 Meter hoch. Industrial Light and Magic hat diese Technologie entwickelt und das ist in The Mandalorian haben sie es zum ersten Mal eingesetzt und The Last Jedi, ach nee, Quatsch, The Mandalorian ist das erste Mal, dass sie ihn eingesetzt haben. Das ist irgendwie so ein komisches Spin-off von Star Wars, keine Ahnung. Und da machen die wirklich die ganzen Planeten, die stehen einfach, ist ein riesiger, wie so eine Zirkusmanege, ungefähr 20 Meter im Durchmesser und drumherum ist ein 5 Meter großer, gebogener LED-Screen. Und die Kamera ist mit einem Computer verbunden und wenn die sich bewegt, dann verändert sich auch die Perspektive dieses computergenerierten Hintergrunds. Das heißt, das sieht immer realistisch aus. Es ist total abgefahren, sich das anzugucken. Eine komplett neue Technologie und du siehst das und denkst so, what? Wir sind wirklich echt nicht mehr weit entfernt vom Holodeck. Hast du Star Trek geguckt jemals?
Ja, aber ich habe diesen neuen nicht gesehen von J.J. Abrahams, diesen neuen Star Trek.
Ja, den habe ich vor Jahren gesehen.
Ich habe die alten alle gesehen, natürlich mit dem Holodeck, das immer bedient wurde von, ich glaube, Tschecho hieß ja, dieser Russe. Das war ja eine multikulturelle,
genau.
Also das muss man wirklich sagen, Star Trek war damals, das war auch, glaube ich, das erste Mal, als Captain Kirk, gespielt von William Shatner, hat Uhura geküsst, die damals also immer noch eine Afroamerikanerin ist. Und das hat damals für wahnsinnige Schlagzeilen gesorgt oder so. Und jetzt sind wir wirklich in dieser Zeit, die damals in den 70er oder 60ern von Captain Kirk, der hat nämlich immer dieses Holodeck gehabt. Ich glaube von Dr. Checo oder so hieß der.
Aber das war nicht Captain, war das Captain Kirk? Hatte Captain Kirk ein Holodeck? Ich glaube, das war erst bei Star Trek Next Generation. Das gab es erst da. Und ich meine, es hat Geordi LaForge bedient, der Typ mit diesem komischen Ding vor den Augen.
Ach so, der. Ja, okay. Also ich bin wirklich richtig alter Raumschiff Enterprise-Fan. Hab danach noch Voyager oder also The Next Generation ein bisschen geguckt, als es auf Sat.1 lief und ich irgendwie arbeitslos war. Aber ich bin dann irgendwann ausgestiegen aus der ganzen Welt.
Wie hieß nochmal diese Serie, die angeschlossen hat in diesen großen Star Trek-Erfolg bei Sat.1 in den 90er Jahren, wo es um die sondern dieses U-Boot. Es gab mal eine Serie, wo der Bastian Balthasar Buchs Darsteller aus Die unendliche Geschichte einen Typen gespielt hat. Eine U-Boot-Serie, wo ein riesiges U-Boot in den Ozean rumgefahren ist, aber so merkwürdige, raumschiffartige Abenteuer erlebt hat. Wie hieß denn das nochmal? Weiß ich nicht mehr. Naja, das Video, was ihr euch mal angucken solltet, ich hab's dir gerade geschickt,
ja.
The Technology That's Replacing the Green Screen von Vox.com, haben schon 3 Millionen Leute gesehen, ist vom 23.10. Vor 6 Tagen unfassbar, diese Technologie. Und da, also das wird auf jeden Fall mega geil, in den nächsten Jahren Filme zu gucken. Und ich glaube auch jetzt in Corona, diese ganzen Tüfteltypen, die normalerweise so am Computer Sachen zusammenlöten und die immer abgelenkt werden von Filmprojekten, die entwickeln jetzt geile Technologien und die Filme, die nach Corona rauskommen, das wird wirklich mindblowing.
Apropos Filme, Michael Bay hat tatsächlich jetzt einen Film gedreht, der das Corona-Thema behandelt. Das ist gerade große Schlagzeile, habe ich gesehen. Und der jetzt irgendwie rauskommt und zeigt, was daraus wird. Und es ist eine apokalyptische Fantasie. Michael Bay, bekannt in den 90ern durch Filme wie Bad Boys, The Rock und auch Armageddon, glaube ich. Immer schon jemand gewesen, der so Actionknaller gemacht hat. Ist gerade ein großes Thema. Keine Ahnung, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Ich habe den Trailer oder so noch nicht gesehen. Hast du davon schon was gehört? Nee, ne?
Nee, habe ich auch noch nicht gehört. Nee.
Ich weiß auch nicht, ob man dieses Gefühl oder das jetzt alles noch mehr abfeiern muss. Wie gesagt, ich flüchte tatsächlich gerade so in irgendwelche Welten. Ich kann auch gerade mal ganz kurz, das ist ein gutes Thema. Ich habe mich gestern überlegt, Star Wars, lohnt sich das, Star Wars nochmal als komplette, dich die ganze Scheiße nochmal reinzuziehen? Als damals Krieg der Sterne, das Imperium schlägt zurück und Rückkehr der Jedi-Ritter, also das, der Mittelteil dieser Trilogie, als der damals rauskam, beziehungsweise in den 80ern immer noch der heißeste Scheiß war, habe ich das ultra geliebt. Ich war das Vader, Luke Skywalker, Han Solo, Chewbacca, das gesamte Kosmos. Und dann kam in den 90er oder Nullerjahren ja von Lukas, George Lucas, die ersten drei Teile. Da bin ich schon nicht mehr richtig drin gewesen. Und dann gab es, glaube ich, die drei Teile noch danach. Ich habe irgendwann auch den Überblick darüber verloren. Es gibt da noch eine Serie.
Weil das so zeitlich durcheinander war. Das eine ist dann vorher, das andere war Gegenwart, das andere ist Zukunft, man steigt dann irgendwann nicht mehr durch, man will das verfolgen, dann wurden einige gerebrushed, wo Jabba the Hutt nochmal irgendwie digital da durch den Hintergrund läuft und man denkt dann so, was ist doch der Originalfilm? Man hat den Überblick verloren. Und du bist jetzt auch, du bist raus bei Star Wars jetzt.
Ich bin komplett raus bei Star Wars und so ähnlich geht es mir auch bei Star Trek so ein bisschen. Bei diesen ganzen Sachen, da wurden dann so viele Franchise-Konzepte irgendwie eröffnet, dass es mir keinen Spaß mehr gehabt hat, da irgendwie mich nochmal reinzufuchsen. Vielleicht bin ich auch zu alt dafür und für jüngere Leute ist das noch ein großes Vergnügen. Und irgendwann habe ich auch so, dann auch, dass der technische Unterschied zwischen den 70er Filmen und den neuen Filmen so deutlich ist und das alles, ich kann es nicht mehr. Aber was ich jetzt nochmal machen will in diesem Monat ist Hobbit und Herr der Ringe nochmal gucken. Das ist noch nicht so lange her von der Produktion und ich glaube, das ist ein großes Gesamterlebnis, was man sich nochmal reinziehen kann. Ich habe ja die Hobbit-Teile nicht gesehen.
Oh, das ist, bei dem Hobbit ist es total krass. Der Herr der Ringe hat wirklich genau die richtige Mischung aus tollem Schauspiel, tollem Bühnenbild und toller Computertechnik. Und beim Hobbit ist es so, dass die ein bisschen zu krass CGI-mäßig gearbeitet. Also du hast diese Trolle und diese merkwürdigen Wesen, die sind so ein kleines bisschen zu computeranimiert. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Wie bei, wie heißt nochmal der Film von David Cameron, dieser wo die blauen Vögel immer rum, die komischen blauen Viecher, den irgendwie einige Leute so mega geil finden.
Apropos, hast du den neuen David Cameron, nicht David Cameron, sondern den neuen Dings-Film schon gesehen, diesen Naturfilm von David Attenborough.
Habe ich nicht gesehen. Aber ganz kurz, ganz kurz mal eben. Es gibt so zwei Kultfilme, die ich nicht verstehe. Einmal, Avengers, wie heißt nochmal dieses David Cameron, dieses verdammte blaue Zeugs,
Mensch. David Cameron?
David Cameron hat diese komischen blauen David Cameron Blue Viecher, Blue Dinger, Blue David Cameron Movie. Wie heißen die denn verdammt nochmal? Du weißt, James Cameron, nicht David Cameron.
David Cameron ist doch der englische, ehemalige. Ja.
Avatar!
Ja, habe ich auch.
Avatar.
Ich fand die Leute dann schon Pirates so scheiße aus in Avatar, diese blauen Typen. Da bin ich zuerst mal, lang wie zum Rassist geworden. Die wollte ich nicht auf meinem Planeten. Das soll noch so eine neue Spezies kommen. So, nein, Quatsch, Spaß beiseite. Mich hat das nicht geflasht von der Optik her. Ich weiß aber, dass viele Leute meinten, den hättest du damals im Kino sehen müssen. Das war das größte Erlebnis. Keine Ahnung, hat mich nicht abgeholt.
Avatar, es gibt offenbar eine harte, eingeschworene Avatar-Gemeinde, die auch immer sagt, wir brauchen Teil 2, gibt es einen Teil 2? Weiß ich nicht. Wir brauchen einen neuen Teil und einen dritten Teil auch noch. Und James Cameron sagt immer, nee, ist zu teuer, da will ich noch nicht. Und die zweite Fan-Sache, die ich nicht verstehe, ist dieser komische Johnny Depp-Piratenfilm. Habe ich nicht verstanden. Beim Kölner Karneval, wie viele Sozialversicherungsfachangestellte immer in diesem komischen Piratenkostüm rumlaufen. Das ist auch schon 20 Jahre her, dass das irgendwie mal im Kino war. Trotzdem ist das so eine Kultfigur, die sich mir überhaupt nicht erschließt.
Ich weiß nicht, genauso wie bei dem Horrorfilm bei Saw. Der erste Teil war wahrscheinlich ganz gut. Und dann wurde das Franchise-Konzept so abgemolken. Da wurde dann innerhalb vom zwei Monaten neues Drehbuch geschrieben und irgendwann war das nur noch eine Verarschung von sich selber. Und das hätten wir damals miterleben sollen. Wir hatten aber zu dem Zeitpunkt, als der erste Teil rauskam, wahrscheinlich weder Kinder noch eine Freundin oder irgendeinen anderen Grund, um ins Kino zu gehen und diesen Film zu gucken, weil wir da, wie wir es auch jetzt noch sind, weiße, schwammige, alte Cis-Männer schon innerlich waren, die sich einfach lieber zu Hause aufgehalten haben, als jetzt den neuesten Hype im Kino zu sehen. Und deswegen sind wir da auch nicht mit reingekommen, also in die Nummer.
Ich möchte mal kurz was vorspielen. Das kannst du jetzt wahrscheinlich nicht sehen. Das wirst du was als Audio jetzt mitbekommen. Und zwar gibt es demnächst einen neuen Film. Der Trailer ist gestern rausgekommen. Mhm. Und da möchte ich gerne mal, ich schicke dir mal ganz kurz. Dann kannst du dir einmal ganz kurz angucken. Wir machen eben Päuschen. Ich habe dir zwei Videos geschickt und das letzte musst du dir mal angucken.
Ich muss sowieso pissen, wie ein Brauereipferd. Ich weiß nicht, woran es liegt, an diesem Slush-Puppy. Das gucken wir uns an. Packst du noch was
auf? Ich hole mir jetzt mein 3,5. Bierchen und dann wird es gleich richtig schön lallend und besoffen zum Ende und dann gnade uns Gott, was hier noch passiert.
Genau.
In diesem Podcast.
Und ich sage jetzt einfach mal, bis gleich. Ich muss dringend auf Klo. Bis gleich.
Bis gleich. Alexander Kekule, Henrik Streck, ei, 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 Dr. Christian Drosten, Virologie Charité. Ja, das ist nämlich dieses Ritual, was wir jetzt wieder machen müssen. Ab morgen, hier ist Fest und Flauschig am Sonntag und ab morgen müssen wir wieder dreimal am Tag in Richtung Charité beten. Das ist ganz wichtig.
Das müssen wir auf alle Fälle machen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es aussieht. Hast du dich denn eigentlich mal jetzt mal, welcher Virologe, gestern hat irgendwo jemand stark gepunktet bei Maybrit Illner oder so. Eine Virologin, die noch nicht so oft zum Vorschein gekommen ist und die sollen einigen Leuten den Wind aus dem Segeln genommen haben. Ich weiß ihren Namen.
Es gibt auch Virologinnen?
Ja. Ha. Siehst du, und da sind wir schon wieder die weißen alten Cis-Männer, die sich damit unsympathisch machen, dass sie den Namen jetzt nicht wissen. Ich wusste auch den Namen der Gitarristin nicht, die Eddie Van Halen das Solo von Beat It nicht nachgespielt hat. Jennifer, ich hab's schon wieder vergessen. Das liegt aber daran, dass ich generell Namen vergesse, egal ob männlich oder weiblich oder sonst was. Ich bin sehr schwach. Das ist sowieso das Schlimmste auch auf Tour. Leute, die schon 10-mal für dich gearbeitet haben und ich habe wieder den Namen vergessen. Das ist eine ganz große Schwäche von mir.
Ich gucke hier gerade auf ein Paket. Ich habe Christian Drosten immer noch nicht die Switch geschickt. Ich traue mich nicht. Ich formuliere in Gedanken immer schon seit Wochen das Schreiben, weil ich will eigentlich nur, dass wir mal eine Runde Mario Kart spielen. Und ich denke mir so, aber der ist gar nicht mehr so sehr im Fokus. Ich glaube, der Druck ist da gar nicht mehr so drauf auf dem. Und ich glaube, der ist auch bei Twitter, habe ich jetzt gerade vorhin noch gesehen, ist einigermaßen entspannt wieder. Weißt du noch diese Monate, wo der wirklich so richtig in die Fresse bekommen hat, jeden Tag, weil der einfach recht hatte und dass die ganzen Wichser nicht ausgehalten haben und man das Gefühl hatte, Alter, das ist alles zu viel. Wie als Lena zum Star geworden ist und man, am Anfang wollte man Lena mal so in den Arm nehmen und sagen, Mensch, Lena, Alter, chill die Basis.
Sie beschützen. Und dann haben wir gemerkt, die ist ja voll scheiße.
Nein, ganz ehrlich. Nein! Stopp mal. Aufhören. Das ist das nicht. Das stimmt nicht.
Das ist nämlich nicht.
Auch für Lena muss man eben der Lanze bringen.
Das ist genauso fies. Ich muss es jetzt mal gleich sagen. Wegen dieser einen Casper-Nummer durch die Nacht hat man dann nachts Lena in so eine blöde Ecke.
Und die Frank-Elstner-Geschichte war auch echt uncool.
Selber auch. Wie bitte? Da war sie auch uncool, ja. Und wer will das verlangen von irgendeinem Menschen, der in die Öffentlichkeit auf einmal kommt von 0 auf 100, dass der immer alles cool und korrekt macht? Natürlich ist die nicht scheiße. Aber das hat man dann kurz gedacht, weil man es gesehen hat und weil man auch ab und zu ein urteilender Wichser einfach ist. Ich wollte auch gerade sagen zu dieser Indie-Arroganz, ich bin der Letzte, der sich davon frei machen kann, auch hier in der Sendung. Ich sage ja auch immer gerne, was ich gut und was ich schlecht finde oder sonst was. Und ich finde, es ist auch sportlich und es ist auch gut, solange es nicht persönlich wird. Ich finde, da bin ich ganz bei Dave Grohl. Der Sänger von den Foo Fighters, ehemalige Schlagzeuger von Nirvana. Und ich packe jetzt nochmal Everlong von den Foo Fighters mit, weil es einfach ein gnadenlos, ein immer guter Song ist, ein zeitlos guter Klassiker ist.
Songs von Lena
der hat eine Lena. Sache, die ich von dem gelernt habe, ich habe was von Dave Grohl gelernt, ist, der ist immer noch Musikfan. Der liebt es, über Musik zu reden. Genau wie Henry Rollins, den ich sehr schätze, der Spoken-Word-Shows macht, Hardcore-Sänger gewesen bei Black Flag, Solo sehr, sehr gut gewesen ist und der auch immer darüber geredet hat, welche Musik er liebt und was er doof findet. Das ist so eine Befindlichkeitssache, die manchmal schwer ist, eine Gratwanderung, aber nur, weil man jemanden irgendwie aus einer Talksendung doof findet, den also zu beurteilen, das ist auch im Alter nicht mehr cool.
Und es ist auch nicht leicht. Ey, du weißt, das Business ist nicht leicht. Wir haben das auch, the struggle is real und du hast geile Tage und du hast Scheißtage, du hast Tage, an denen du das psychisch alles nicht verkraftest, weil das ein weirder Beruf ist, den man nirgendwo lernen kann.
Voll.
Es ist kein 3 Jahre IHK-Ausbildungsberuf, wenn man im Entertainment-Business arbeitet. Es ist jeden Tag aufstehen und den inneren Schweinehund besiegen und nicht in die Drogensucht Oder Alkoholsucht ja, abkleiden.
Das, und das muss man mal sehen, diese ganzen Leute in dieser glorreichen Zeit, 70er, 80er, 90er, Nullerjahre auch noch, George Michael, Prince, Michael Jackson, Tom Petty, alle früh gestorben, nur ein paar zu nennen gerade, Amy Winehouse oder so viele Menschen, die einfach gnadenlos gute Künstler waren und die es einfach nicht ausgehalten haben oder für die das irgendwann auch zum Fluch wurde, dass sie halt immer in der Öffentlichkeit waren oder ein Star waren.
Manfred von den Flippers.
Ja, es ist nun mal wirklich eine Sache, die nicht so einfach ist, im Leben irgendwie damit klarzukommen. Ich selber kann mich da auch nicht frei von machen.
Darf ich Songs von Lena mal eben auf die Liste tun? Und zwar, pass auf, drei Stück von ihrem aktuellen Album Only Love L. Sie hat, die Tour kommt, glaube ich, nächstes Jahr im Sommer, wenn Corona wieder vorbei ist, ist die große Tour. Und ich gehe da auf zwei, drei Konzerte, werde ich schön gehen. Und zwar nicht Access
All Area, sondern ich kaufe mir Tickets. Ich habe Lena nur einmal kennengelernt und da habe ich mich für dich stark gemacht. Das ist jetzt kein Witz, erzähle ich auch heute, weil wir gerade in so einer schwierigen Zeit sind und emotionale Geschichten erzählen sollen. Ich war bei Paulina in einer Sendung auf ProSieben und da hat sie gesagt, ich finde dich doof. Und da habe ich gesagt, das stimmt. Habe ich irgendwie mit ihr so richtig gebeitet, ganz kurz, weil sie wusste, dass wir zusammen eine Sendung machen. Das fand ich auch damals wahnsinnig unangenehm. Wahnsinnig. Das sind auch Sachen, die vielleicht, nachdem man vielleicht durch diese Scheißzeit hier geht, mit vielen doofen Sachen merkt, dass das alles belangloser Scheiß war. Allerseits gehört es auch dazu, in jungen Jahren sich irgendwie abzugrenzen und zu sagen, aber so jung war ich da gar nicht mehr. Also
egal. Nee, und lass mich kurz die Songs rauf tun. Und zwar wünsche ich mir von Lena den Song, wenn er nicht schon drauf ist, von Lena und Nico Santos, Better. Dann wünsche ich mir noch Skinny Bitch für uns beide, weil man uns nämlich auch immer nach dem Körper beurteilt und viele sagen, wir sind zu dünn oder wir essen nicht genug und in der Insta-Story esse ich gerne mal einen Burger und den kotze ich dann hinterher wieder auf, wenn ich ihn gegessen habe, aber so ist es einfach. Skinny Bitch und dann pass auf und nochmal und dann hätte ich gerne noch Thank You. Alles Lenas Songs, drei Stück und dann hier Lena, GEMA für Lena, ist die große November-Aktion, GEMA für Lena.
GEMA für Lena, genau, damit die auch durch die schweren Zeiten kommen.
Genau, so.
Ich wollte noch ganz kurz mal liebe Grüße. Ich habe ganz viele Leute haben mir geschrieben, dass bei unserem Klaas Häufer Umlauf, der macht doch auch einen Podcast mit Thomas Schmidt und mit Jakob zusammen.
Mit wem zusammen? Und
mit Jakob Lund und mit Thomas Schmidt zusammen. Das Dreier
ist das Thomas Schmidt, ist das der Sidekick von dem einen Comedian, dem neuen Luke Mockridge?
Das ist der zweite Thomas Schmidt. Nee, mein Thomas Schmidt, also Thomas Schmidt ist der erste. Der andere ist Tommy Schmidt von Gemischtes Hack. Aber Thomas Schmidt ist der mich zum Fernsehstar mitgemacht hat. So. Und neulich hat im Podcast, haben mir ganz viele Leute geschickt, hat Klaas erzählt in seinem Podcast, wie das im Sommer 2011, glaube ich, war. Da haben wir in Kreuzberg zwei Straßen voneinander gewohnt und abends saß ich immer in meinem YouTube-Zimmer und dann sind Steine an meine Fensterscheibe geflogen. Das hat Klaas genauso erzählt, das ist genauso gewesen. Steine gegen meine Fensterscheibe geflogen. Ich bin auf dem Balkon und dann stand unten Klaas und einfach so. Wir hatten uns kennengelernt schon vor ein paar Jahren davor, aber wir hatten irgendwie auch nicht so viel Kontakt. Wir haben uns 2006 oder so kennengelernt oder 2008 in Wien und 2011
ihr habt euch 2008 dann, in Wien kennengelernt?
In Wien hat er moderiert eine Veranstaltung zur Eröffnung oder zum Release von der neuen Xbox, die ich damals geschenkt bekommen habe und live spielen sollte mit Olli Schulz und Marie. Und Klaas hat Backstage schon angefangen, es wurde Backstage gefilmt und er hat immer gesagt, mit dieser Kameras werden alle Pornos gedreht. Das war so ein Running Gag, den hat er allen erzählt, aber keiner hat gelacht. Aber ich kannte Klaas natürlich von Viva und so. Und wir beide haben da einen fantastischen Abend gehabt, haben dann noch ein kleines Video gedreht, das war unser allererster Abend und haben den Kontakt so lose gehalten. Und dann war es 2011 tatsächlich so, in Kreuzberg haben wir ein paar Straßen voneinander gewohnt und abends, es war ein magischer, schöner Sommer, flogen immer Steine an meine Scheibe und unten stand Klaas, fast jeden Tag. Dann ist er nach oben gekommen, hat ihm wir haben uns, glaube ich, einen Sommer lang wirklich, also ungelogen, von drei, vier Monaten vielleicht drei, vier Mal nicht gesehen. Wir haben echt eine intensive
Zeit. Was habt ihr denn gemacht?
Und wir sind dann irgendwann, habe ich ihm YouTube-Videos gezeigt, da habe ich ihm Songs vorgespielt, dann haben wir gejammt, dann hat er auch Songs mal gesungen, irgendwie so.
Bist du schuld an Gloria?
Nee, das glaube ich nicht. Das hat er mit Marc Tavassol gemacht. Aber dann sind wir zusammen losgegangen, sind saufen gegangen und das war, und das Gleiche, und dann hat er mir Thomas Schmidt vorgestellt, der damals der Chef Chefredakteur, sagt man, glaube ich, ist einfach so, ja, vom Neo Paradise war und meinte hier, Olli Schulz, ich hatte gerade zufällig ein Kind bekommen, brauchte Geld und er meinte, Thomas Schmidt hier, der braucht irgendwie einen Job. Und da habe ich diese Kolumne damals bekommen, Erotik mit Olli Schulz und das war eine sehr gute Zeit und das hat Klaas in seinem Podcast erzählt. Das hat mich richtig berührt, weil es genauso war, dass das so ein Flash war, wie wir ihn auch hatten, wie man ihn lange nicht mehr hatte, dass man sich so kennenlernt und nachts E-Mails schreibt oder SMS, sich Songs zuschickt, Sachen und aufeinander abflasht. So. Und das hat er so schön erzählt, dass ich ihn jetzt hiermit einfach grüßen will und sagen muss, jedes Wort war wahr von dem, was er erzählt hat. Das war eine schöne Zeit. Das war mein Einlauf in die Fernsehwelt, damals als Indie-Musiker. Und es waren viele, viele Tage, die wir da zusammen verbracht haben. Und weiter habe ich da gar nichts zu erzählen. Ich muss jetzt auch einen Schluck Whisky nehmen.
Aber ich hab wirklich letztens auch gedacht, ist das nicht total lustig, dass jetzt zum Beispiel so Leute wie Pocher, der hat auf einmal so eine Sendung bei RTL, wir sind ja irgendwie alle gleich alt und früher dachte man so, ey, der ist bei Viva, Tobi Schlegel macht jetzt irgendwie, ist jetzt Rettungssanitäter, dass die gleichen Leute, mit denen man irgendwie so seit 15 Jahren irgendwie immer so lose am Rande, hat man immer miteinander zu tun und die sind ja alle weiterhin da und machen weiterhin ihr Ding und sind alle irgendwie so gleich, aber irgendwie auch anders geworden in den letzten 10 Jahren. Oder 15 Jahre.
Na, Klaas ist immer noch, also Klaas
ist immer noch, ist kein Stück gewachsen.
Kein Stück gewachsen. Immer noch, also ganz liebe Grüße an Thomas Schmidt und an Klaas und auch an Jakob. Jakob ist übrigens der Typ, das muss man auch noch mal ganz kurz sagen, wenn wir schon dabei sind, über alte Geschichten zu erzählen, diese Rangel-Geschichte, die mir immer zugeschrieben wird, Olli hat das Rangel erfunden, das war Jakob Lund, wir haben gedreht in meiner damaligen Wohnung, er meinte, lass doch noch mal rangeln. Und ich dachte, was für eine bescheuerte Idee und habe dann dieses Wort rangeln immer wieder gesagt, aber eigentlich kam das aus seinem kranken Kopf und ich habe jetzt gerade nostalgisch gestern Abend das erste Mal seit wirklich vielen Jahren mir so ein paar Sachen angeguckt, die wir damals gemacht haben. Das war schon wirklich irrer, kranker Scheiß, ohne es sich zu glorifizieren oder die gute alte Zeit, aber wir kannten uns ja gar nicht, die wussten ja, nur Klaas hat mich da reingeschleppt und die wussten ja alle gar nicht, was für ein Psychopathen oder was für ein Freak, ich war ja damals nicht einzuordnen, da geholt wurde und irgendwann war ich mit Paulina auch mal irgendwie in Essen und dann meinte sie, Olli, als du damals immer die in dieses Studio gekommen bist oder da im Büro standst und ich habe dich gesehen, ich hatte richtig Angst vor dir.
Na gut, komm, das war jetzt einfach noch eine Stückvisite in die Vergangenheit. Pass auf, meine Jakob Lund und Klaas Kennenlerngeschichte ist auch, also die mit Klaas ist zu intim. Oder kann ich jetzt nee, Klaas habe ich mal irgendwie mitgenommen, ich war in Berlin und da waren wir in, wie heißt nochmal, an der Warschauer Brücke, dieses komische dieser Laden, wo so ein Pool auch ist und wo im Sommer immer so WM-Übertragungen waren. Weißt du, was ich meine?
In Berlin?
Ja, in Berlin, an der Warschauer Brücke. Da ist so ein Club.
Ach so.
Und der ist unter Open Air, da ist ein Pool. Und da waren im Sommer auf jeden Fall, während irgendeiner Weltmeisterschaft, waren da Tribünen aufgebaut.
Und da warst du mit?
Nee, pass auf. Und Klaas ist ja immer derjenige gewesen, der hat immer die Connections gehabt in die Industrie und hat immer Tickets und lernt Leute kennen und sowas. Und ich sitze halt in meinem YouTube-Zimmer und geht das eher vom Kopf her an. Alles. So. Und Klaas hatte dann irgendwie organisiert über die 11-Freunde-Tribüne. Und er war dann da irgendwie, ich war zufällig in der Stadt, habe ich ihm gesimst. Und dann,
da war ich doch auch.
Warst du da auch?
Da war ich auch.
Und da kam da so ein Typ ran mit so einem Radio Fritz in der Kopfhörer und so einem Mikrofon. Und dann war das, ja, hier, das ist Jakob von Radio Fritz.
Der damals noch bei Fritz gearbeitet hat. Jakob war das.
Und da dachte ich, was ist das für ein Typ mit der Brille und dem Mikrofon und so. Und dann war das damals bestimmt schon 15 Jahre her oder so. Oder 12 Jahre her.
Der also hat mit über Tommy Wasch zusammen, der war der Sidekick.
Von Jakob Tommy Wasch, genau.
Genau, und wurde Fetti damals
genannt. Ey, und weißt du, und mal ganz kurz bei Tommy Wasch, ich habe im Volontariat an der Electronic Media School in Potsdam-Babelsberg in der Marlene-Dietrich-Allee, ich habe im Wedding gewohnt in der Soldiner-Straße ein halbes Jahr lang und bin immer morgens mit dem Auto die Abos runtergefahren nach Babelsberg, weil ich da Volontariatsschule hatte. Das ist bestimmt schon fast 20 Jahre her. Und da habe ich morgens immer Radio 1 gehört und war dann immer so geflasht von dem Sender, wo wir dann später gemeinsam angefangen haben und dann habe ich und abends lief damals bei Radio 1 Tommy Wasch und ich fand das so unfassbar, dass es sowas auch außerhalb von Bremen gab. In Bremen ist es nämlich damals ausgestorben gewesen, das Laberradio von irgendwelchen Freaks und da gab es das noch bei Radio 1. Und
aber dann, kann man ruhig sagen, dass Radio Bremen vielleicht der Ursender war, wo dieser Wahnsinn angefangen hat, wo man
ja, sowas machen
durfte?
Ja, das schreiben sich viele
auf die Fahnen. Aber kann man auch so nicht sagen, auf alle Fälle waren die damals in den 80er, 90er eine Speerspitze, vor allem mit vielen Sachen.
Genau, und dann habe ich Tommy Wasch dann gehört bei Radio 1, aber auch schon wirklich vor 20 Jahren und war dann tatsächlich, ich glaube mich daran zu erinnern, dass ich Jakob auch genauso verbucht habe, als der arbeitet für irgendwie für Tommy Wosch für die Fernsehsendung. Und so hat Klaas mir, glaube ich, auch vorgestellt. Das war bei irgendeinem, und da war noch Philipp Köster von Elf Freunde, der stand da auch mit dabei. Den kannte ich nur aus dem Editorial von Elf Freunde und war dann auch ganz begeistert, dass es den Typen auch wirklich gibt. Und der Rest ist Legende. Der Rest ist einfach Legende.
Und Klaas und Joko haben uns beiden, also mir jedenfalls, haben mir Eintritt in Läden, in die ich sonst nie gehen wollte, auch ermöglicht. Auch Joko, mit dem ich auch, muss man sagen, aber das war jetzt einfach nochmal ganz kurz, weil das hat mich wirklich, ich fand das so süß, dass Klaas das irgendwie neulich erzählt hat und jetzt gerade ist ja die Zeit der Besinnung, wo man sich daran zurückerinnert. So, das war wirklich auch so eine Zeit, wo man noch mal nachts Bock hatte. Ich mache noch mal Facebook an und schick den noch mal dem Link und so. Das, was man so lange nicht mehr hatte. Das war der letzte Flash, den man hatte. Das hat auch Thomas von der Sendung erzählt, wo man noch mal angefangen hat. Nachts, ey, so wie mit 18, wenn du jedem Typen geil fandest und dann irgendwie sind jetzt Buddies und so. Das hat man noch mal gehabt, noch mal in die Jugend zurückgegangen ist. Deswegen liebe Grüße jetzt. Ja, liebe und Grüße. Jetzt machen wir die Abschlussmusik. Jetzt haben wir echt ein bisschen emotional.
Sonst wird es sentimental. Gleich fangen wir an zu weinen. Ich bin auch kurz davor. Also, man muss es ja nicht übertreiben, aber es ist ein harter November, der uns jetzt bevorsteht. Ich habe eine harte Woche vor mir. Morgen ist Montag.
Ich drücke dir die Daumen. Ich habe Bock auf deine Sendung. Das kann ich auch mal sagen.
Wird ganz gut. Also wenn nichts dazwischen kommt, dann wird das ganz gut. Und wir hören uns am Mittwoch wieder, auch wenn nichts dazwischen kommt.
Ja.
Ja, Mensch, Olli, das war richtig kultig mit dir heute. Soll ich jetzt diese Zahnoperation, soll ich das jetzt machen? Ich muss diesen Kostenvoranschlag, habe ich hier bekommen, muss ich bei der AOK noch einreichen, ob die das mit mir bezahlen. Ich bin freiwillig gesetzlich versichert.
Ich habe alles machen lassen mit den Zähnen. Ich hätte diese Woche einen Termin gehabt, bin ich hingegangen, obwohl ich gerne da gewesen wäre, weil wie heißt das nochmal, die vorne sitzt, die
Kassiererin.
Also die immer die wie bitte?
Eine Kassiererin. Kassiererin.
Naja, die ist ganz toll bei meinem Zahnarzt.
Ich überlege, ob ich mir noch, wenn ich beim Zahnarzt bin, vorne so kleine Strasssteinchen auf die Schneidezähne mache.
So wie Bones, Grills?
Nee, so kleine Diamanten auf diese Eckzähne, weil das irgendwie so süß ist fürs Hauptprogramm. Wenn ich am Freitag im ZDF bin, möchte ich irgendwie mit einem neuen Look glänzen.
Ja, mach doch Extension.
Mann, mich nervt das so sehr mit dem Orchester. Wir haben wirklich 16 Leute, wir haben uns so gefreut, dass wir auf die Bühne können. Und jetzt ist das auch, müssen wir gucken, was wir jetzt mit dem Orchester machen. Es fuckt mich so sehr ab, diese scheiß Pandemie, Alter. Man kann niemandem die Schuld geben.
Das fuckt uns alle ab.
Man kann nicht mal jemandem
die Schuld geben. Außer den Wichsern, die versuchen, das alles noch schwieriger zu machen, als es eh schon ist.
Ja, aber um die kümmern wir uns. Um die kümmere ich mich diese Woche. Ich sag dir das.
Also, habt eine schöne Woche. Danke fürs Zuhören. Nächstes Mal sind wir wieder nüchtern. I promise.
Ja, I promise as well. Was ist die Musik noch so lang? Was machen wir denn jetzt in der Zeit? Komm, lass einfach knutschen.
Na, komm her.
Jan,
hör mal auf. Im Nacken, das macht mich
mal auf, Lippe zu beißen. Was schmeckst du denn überhaupt?
Lass uns rübergehen.
Ja, genau.
Oh, mit Jolly. Hände weg.
Oh, oh.
Magst du das?
Ja.
Magst du das?
Was gibt's denn? Magst du das? Hör auf, Olli, Mensch.
Wow.
Und was ist das hier? Was ist das hier?
Nee, das nicht.
Was ist das?
Genau.
Ein kleiner Schlingel.
Ach, scheiße, jetzt.
Mittwoch.